Willkommen bei Histories, die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 13. Mai 1717 in Wien geboren. Mein voller Name war Maria Theresia Walburga Amalia Christina. Schon bei meiner Geburt lag mehr auf mir als nur die Hoffnung einer Familie. Ich kam in das Haus Habsburg hinein, in eine Dynastie, die seit Jahrhunderten über Länder, Kronen, Sprachen und Menschen herrschte. Wien war nicht nur meine Heimatstadt, Wien war ein Zentrum europäischer Macht. Mein Vater war Kaiser Karl VI. Er regierte das Heilige Römische Reich und die habsburgischen Erblande. Meine Mutter war Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel. Ich wuchs in einer Welt auf, in der jeder Schritt, jede Begegnung und jede Verbindung Bedeutung hatte. Ein Kind am Hof war niemals nur ein Kind. Es war Teil einer Ordnung, die aus Blutlinien, Verträgen, Erbansprüchen und politischen Hoffnungen bestand. Mein Vater hatte ein großes Problem. Er hatte keinen überlebenden Sohn. In einer Zeit, in der Herrschaft fast selbstverständlich männlich gedacht wurde, war das gefährlich. Viele Fürstenhöfe und Mächte Europas warteten nur darauf, aus einer unsicheren Erbfolge Vorteil zu ziehen. Deshalb arbeitete mein Vater schon früh daran, meine Nachfolge abzusichern. Die sogenannte pragmatische Sanktion sollte festlegen, dass auch eine Tochter die habsburgischen Länder erben konnte. Für mich bedeutete das, mein Leben war von Anfang an mit einer politischen Frage verbunden, die Europa später erschüttern würde. Als Mädchen erhielt ich eine höfische Erziehung. Ich lernte Sprachen, Religion, Musik, Geschichte, Tanz und das Benehmen, das man von einer Erzherzogin erwartete. Französisch war die Sprache der Diplomatie, Latein blieb wichtig, Deutsch war meine Sprache im Alltag der habsburgischen Welt. Ich wurde fromm erzogen, katholisch, pflichtbewusst und fest eingebunden in die Rituale des Hofes. Messen, Zeremonien, Audienzen, Feste und strenge Etikette bestimmten die Atmosphäre meiner Jugend. Doch ich wurde nicht von Anfang an wie eine künftige Herrscherin ausgebildet, die eines Tages allein ein großes Reich führen sollte. Das war einer der Widersprüche meines Lebens. Mein Vater wollte meine Erbfolge sichern, aber die politische Ausbildung, die ein Sohn wohl erhalten hätte, bekam ich nicht in derselben Tiefe. Ich lernte, mich würdig zu bewegen, klug zu sprechen und meine Rolle auszufüllen. Aber die harte Schule der Staatsgeschäfte musste ich später unter größtem Druck nachholen. Der Wiener Hof war prachtvoll, aber Pracht darf nicht täuschen. Hinter Musik, Kleidern, Spiegeln und Zeremonien standen Schulden, Rivalitäten und außenpolitische Gefahren. Die Habsburger Monarchie war kein einheitliches Land. Sie bestand aus vielen Gebieten mit eigenen Rechten, Ständen, Traditionen und Interessen. Österreich, Böhmen, Ungarn, die Niederlande, italienische Besitzungen und weitere Länder. Wer darüber herrschen wollte, musste mehr können, als nur einen Titel tragen. Als Kind konnte ich all das noch nicht vollständig erfassen. Aber ich spürte früh, dass Herkunft Verpflichtung bedeutet. Ich war lebhaft, religiös, familienverbunden und nicht frei von Eigensinn. Ich liebte Musik und höfisches Leben, aber zugleich wuchs in mir ein Gefühl für Würde und Pflicht. Noch glaubten viele, eine Frau könne ein Reich nur schwer halten. Noch ahnte ich nicht, wie bald ich ihnen das Gegenteil beweisen musste. Meine Kindheit war also kein stiller Anfang. Sie war die Vorbereitung auf eine Bewährungsprobe, die mein Vater zwar rechtlich absichern wollte, die aber am Ende nicht auf Pergament entschieden wurde. Sie würde in Kriegen, Verhandlungen und Entscheidungen entschieden werden. Und ich, das Mädchen aus Wien, würde eines Tages mitten darin stehen. Meine Kindheit am Wiener Hof war von Glanz umgeben, aber Glanz ist nicht dasselbe wie Sicherheit. Mein Vater, Karl VI., wusste, dass mein Leben eines Tages mehr bedeuten könnte als das einer gewöhnlichen Erzherzogin. Da er keinen überlebenden Sohn hatte, wurde ich zur Hoffnung des Hauses Habsburg. Doch Hoffnung allein trägt keine Krone. Sie muss von Europa anerkannt werden. Deshalb beschäftigte meinen Vater über Jahre eine Frage: Würden die anderen Mächte akzeptieren, dass ich seine Länder erbte? Die pragmatische Sanktion sollte genau das sichern. Sie war ein rechtliches Fundament, auf dem meine Zukunft ruhen sollte. Mein Vater ließ sie von Ständen, Fürsten und ausländischen Mächten bestätigen. Österreich, Böhmen, Ungarn und die übrigen habsburgischen Länder sollten nach seinem Tod nicht auseinanderfallen. Ich sollte sie erben dürfen. Für mich als junges Mädchen war diese Politik zunächst schwer greifbar. Ich sah Gesandte, hörte von Verträgen, spürte die Ernsthaftigkeit meines Vaters, aber ich lebte zugleich in der Welt des Hofes. Ich lernte, wie man sich bewegt, wie man spricht, wie man schweigt und wie man in einem Raum anwesend ist, ohne unbedacht zu wirken. Eine Erzherzogin musste Haltung zeigen. Jede Geste konnte beobachtet werden. Meine Erziehung war religiös geprägt. Der katholische Glaube war für mich nicht nur private Frömmigkeit, sondern Teil meiner herrscher Identität. Ich lernte, dass Macht vor Gott verantwortet werden müsse. Diese Vorstellung begleitete mich mein Leben lang. Sie gab mir Kraft, aber auch Strenge. Ich konnte barmherzig sein, doch ich glaubte nie, dass Herrschaft bloß aus Milde bestehen dürfe. Ich liebte Musik, Theater und höfische Feste. Wien war eine Stadt der Klänge, der Zeremonien und der großen Inszenierungen. Ich sang, tanzte, spielte und bewegte mich in einer Kultur, die Schönheit und Ordnung miteinander verband. Doch während ich lernte, eine würdige Tochter des Hauses Habsburg zu sein, fehlte mir vieles, was ein künftiger Herrscher dringend gebraucht hätte: eine tiefe Ausbildung in Verwaltung, Militär, Finanzen und Außenpolitik. Das war die große Schwäche meiner Vorbereitung. Mein Vater wollte, dass ich erbe, aber er behandelte mich nicht vollständig wie einen Sohn, der eines Tages allein regieren würde. Vielleicht hoffte er, die Rechtslage werde genügen. Vielleicht glaubte er, erfahrene Ratgeber würden mich führen. Vielleicht unterschätzte er, wie hart Europa reagieren würde, sobald er nicht mehr lebte. Trotzdem lernte ich in diesen Jahren Wichtiges. Ich lernte, Menschen zu beobachten. Ich lernte, dass am Hof selten alles so gemeint war, wie es gesagt wurde. Ich lernte, dass ein freundliches Wort ein Werkzeug sein konnte und ein Schweigen manchmal mehr Gewicht hatte als ein Befehl. Ich lernte auch, Stolz zu verbergen, wenn es klüger war, Geduld zu zeigen. Immer deutlicher wurde mir, dass mein Leben nicht frei verlaufen würde. Meine Ehe, meine Kinder, meine Religion, mein Auftreten, sogar meine Gefühle würden einmal politische Bedeutung bekommen. Ich war Tochter, aber zugleich Erbin. Ich war jung, aber schon Teil eines europäischen Machtspiels. So wurde ich vorbereitet und doch nicht vorbereitet genug. Ich erhielt Würde, Frömmigkeit und Haltung. Die härtere Schule der Macht aber wartete noch auf mich. Sie sollte nicht im Unterricht beginnen, sondern mit dem Tod meines Vaters. In einer Herrscherfamilie war Liebe selten der Anfang einer Ehe. Eine Ehe war ein Bündnis, ein Vertrag, ein politisches Werkzeug. Sie sollte Länder verbinden, Ansprüche sichern und Feinde beruhigen. Auch mein eigenes Leben war dafür vorgesehen. Ich wusste früh, dass ich nicht einfach heiraten würde, wen mein Herz wählte. Und doch geschah in meinem Fall etwas, das in der Welt der Dynastien nicht selbstverständlich war. Ich liebte den Mann, den ich heiratete. Franz Stephan von Lothringen kam schon als junger Mann an den Wiener Hof. Er war klug, freundlich, gebildet und von einer Art, die mich anzog. Er besaß nicht die strenge Kälte mancher Höflinge. Er konnte charmant sein, interessiert, lebendig. Zwischen uns entstand eine Nähe, die nicht nur aus Politik bestand. Für mich wurde Franz Stephan mehr als ein geplanter Gemahl. Er wurde der Mann, an den ich mein Herz band. Doch gerade weil er aus Lothringen stammte, war unsere Verbindung politisch heikel. Lothringen lag zwischen Frankreich und dem Reich und war seit langem ein Gegenstand europäischer Machtpolitik. Frankreich wollte dort keinen starken habsburgischen Einfluss dulden. Wenn Franz Stephan mein Gemahl werden sollte, musste dafür ein Preis gezahlt werden. Dieser Preis war bitter. Er musste auf Lothringen verzichten. Im Austausch erhielt er später die Aussicht auf die Toskana. Für mich war das schmerzhaft. Ich wusste, dass eine Ehe am Hof nicht nur zwei Menschen betrifft, aber ich sah auch, was Franz Stephan aufgab. Sein eigenes Erbland wurde Teil eines größeren Spiels. So lernte ich erneut, dass Macht fast immer Opfer verlangt. Man gewinnt selten etwas, ohne an anderer Stelle etwas zu verlieren. Im Jahr 1736 heirateten Franz Stephan und ich in Wien. Ich war 19 Jahre alt. Unsere Ehe wurde zu einer Verbindung aus persönlicher Zuneigung und politischer Notwendigkeit. In einer Welt, in der viele Fürstenehen kühl blieben, war das ein Glück. Ich liebte ihn wirklich, und diese Liebe blieb ein wichtiger Teil meines Lebens. Doch ich war auch Habsburgerin. Selbst meine Liebe stand unter den Augen Europas. Franz Stephan war nicht so machtbewusst wie ich. Er interessierte sich stark für Finanzen, Naturwissenschaften, Sammlungen und wirtschaftliche Fragen. Später sollte er als Kaiser Franz der Erste Stephan an meiner Seite stehen. Doch die eigentliche Regierungsarbeit in den habsburgischen Ländern lag bei mir. Das war ungewöhnlich. Nach außen brauchte die Ordnung oft männliche Formen und Titel. In der Wirklichkeit aber musste ich selbst handeln. Unsere Ehe brachte viele Kinder hervor. Insgesamt wurden es 16. Diese Kinder waren für mich nicht nur Familie, sondern auch Zukunft des Hauses Habsburg-Lothringen. Durch sie konnte die Dynastie fortbestehen, Bündnisse schließen und Europas Höfe miteinander verbinden. Doch am Anfang, in den ersten Jahren meiner Ehe, stand noch nicht die Mutter eines großen Hauses im Vordergrund. Da war eine junge Frau, die ihren Mann liebte und zugleich spürte, dass über ihrem privaten Glück bereits der Schatten der kommenden Machtprobe lag. Denn mein Vater lebte noch, aber seine Zeit war begrenzt. Die pragmatische Sanktion war bestätigt, Verträge waren geschlossen, Worte waren gegeben. Aber ich begann zu ahnen, dass Europa Versprechen anders behandelt, sobald derjenige stirbt, der sie eingefordert hat. Meine Ehe mit Franz Stephan gab mir Halt. Doch bald würde ich mehr brauchen als Halt. Ich würde Mut, Härte und eine Entschlossenheit brauchen, die niemand mir zugetraut hatte. Am 20. Oktober 1740 starb mein Vater, Karl der VI. Mit seinem Tod endete nicht nur eine Herrschaft. Es begann meine Prüfung. All die Verträge, all die Anerkennungen der pragmatischen Sanktion, all die feierlichen Zusagen Europas mussten nun beweisen, ob sie mehr waren als Tinte auf Papier. Ich war 23 Jahre alt, Ehefrau, Mutter und plötzlich Erbin eines riesigen, schwierigen Reiches. Die habsburgischen Länder lagen vor mir wie ein kostbares, aber gefährdetes Erbe. Österreich, Böhmen, Ungarn, Teile Italiens, die österreichischen Niederlande und viele weitere Besitzungen. Sie hatten unterschiedliche Rechte, Sprachen, Stände und Erwartungen. Ich erbte kein einfaches Königreich, sondern ein Geflecht aus Ländern, Traditionen und Machtansprüchen. Und ich erbte einen Staat, der finanziell geschwächt war, militärisch nicht ausreichend vorbereitet und außenpolitisch von Gegnern umstellt. Schon bald zeigte sich, wie wenig die Versprechen wert waren, sobald mein Vater tot war. Viele Fürsten hatten die pragmatische Sanktion anerkannt, solange Karl lebte. Nun aber sahen sie eine junge Frau auf dem Thron und witterten Gelegenheit. Besonders Friedrich II. Von Preußen handelte schnell. Noch im selben Jahr, 1740, marschierte er in Schlesien ein. Schlesien war reich, wirtschaftlich bedeutend und strategisch wichtig. Für mich war sein Angriff ein Schock und der Beginn des österreichischen Erbfolgekrieges. Ich stand vor einer bitteren Wahrheit. Man hatte mir mein Erbe nicht gegönnt. Nicht, weil mein Anspruch schwach war, sondern weil ich eine Frau war und weil Schwäche vermutet wurde. Bayern, Sachsen, Preußen, Frankreich und andere Mächte sahen Möglichkeiten, das habsburgische Erbe zu teilen oder zu verkleinern. In solchen Stunden erkennt man, wer nur freundlich war, solange es nichts kostete. Meine Lage war gefährlich. Ich hatte wenig militärische Erfahrung, kaum politische Routine und Ratgeber, die selbst nicht immer einig waren. Doch ich besaß etwas, das viele unterschätzten. Entschlossenheit. Ich wollte nicht die Frau sein, unter der das Haus Habsburg zerfiel. Ich wollte nicht zusehen, wie Länder, die mein Vater mir hinterlassen hatte, Stück für Stück aus der Hand gerissen wurden. Besonders wichtig wurde Ungarn. Im Jahr 1741 trat ich vor den ungarischen Reichstag in Pressburg. Ich brauchte Unterstützung, Truppen und Loyalität. Die ungarischen Stände waren stolz auf ihre Rechte und nicht leicht zu gewinnen. Doch ich erschien vor ihnen als junge Herrscherin in größter Gefahr. Ich bat nicht demütig um Mitleid, sondern rief ihre Treue und ihren Ehrbegriff an. Der berühmte Ruf »Vitam et sanguinem«, Leben und Blut, wurde zum Symbol ihrer Unterstützung. Ob jedes Detail später ausgeschmückt wurde, ist weniger entscheidend als die Wirkung. Ungarn half mir, als meine Herrschaft auf dem Spiel stand. Aus der bedrohten Erbin wurde eine Herrscherin im Kampf. Ich lernte in diesen Monaten schneller als in allen Jahren zuvor. Der Tod meines Vaters hatte mir eine Krone hinterlassen. Aber Europa zwang mich, mir diese Krone erst wirklich zu verdienen. Der Angriff Friedrichs II. Auf Schlesien zeigte mir, wie hart die Wirklichkeit der Macht war. Ich hatte kaum die Herrschaft übernommen, da wurde mein Erbe bereits angegriffen. Schlesien war kein unbedeutendes Randgebiet. Es war reich, bevölkerungsstark, wirtschaftlich wertvoll und für die Habsburger Monarchie von großer Bedeutung. Friedrich wusste genau, was er tat. Er griff nicht aus Versehen nach Schlesien. Er griff nach einem Schlüsselstück meiner Macht. Für mich wurde dieser Krieg zu einer doppelten Prüfung. Ich musste gegen äußere Feinde bestehen und zugleich im Inneren beweisen, dass ich nicht nur rechtmäßige Erbin war, sondern wirkliche Herrscherin. Viele hatten geglaubt, eine junge Frau könne unter dem Druck Europas zusammenbrechen. Doch je größer die Gefahr wurde, desto stärker wurde mein Wille. Ich wollte nicht als jene Maria Theresia in die Geschichte eingehen, unter der Habsburg zerfiel. Der österreichische Erbfolgekrieg weitete sich rasch aus. Preußen war nicht mein einziger Gegner. Bayern erhob Ansprüche. Frankreich unterstützte meine Feinde. Sachsen und andere Mächte spielten ihr eigenes Spiel. Zeitweise sah es so aus, als könne die Habsburger Monarchie auseinandergerissen werden. Im Jahr 1742 wurde Karl Albrecht von Bayern sogar zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Für das Haus Habsburg war das ein schwerer Schlag. Seit Jahrhunderten war die Kaiserwürde fast selbstverständlich mit meiner Familie verbunden gewesen. Nun war auch dieses Symbol verloren. Aber Symbole allein entscheiden keinen Krieg. Ich musste Armeen aufstellen, Geld beschaffen, Bündnisse sichern und meine Länder zusammenhalten. Besonders Ungarn blieb wichtig. Die Unterstützung der ungarischen Stände gab mir nicht nur Truppen, sondern auch politische Stärke. Ich lernte, dass Herrschaft nicht nur aus Befehlen besteht. Man muss Menschen dazu bringen, die eigene Sache als ihre eigene zu sehen. Trotz aller Anstrengung konnte ich Schlesien nicht halten. Im Frieden von Breslau und später im Frieden von Berlin musste ich Friedrich den größten Teil Schlesiens überlassen. Es war ein Verlust, der mich tief traf. Ich vergaß ihn nie. Friedrich wurde für mich nicht nur ein Gegner, sondern eine dauerhafte Herausforderung. Er hatte mir gezeigt, dass Preußen zur Großmacht aufsteigen wollte, auf Kosten Österreichs. Doch obwohl ich Schlesien verlor, verlor ich nicht mein Reich. Das war entscheidend. Meine Feinde hatten gehofft, mich zu schwächen, vielleicht zu stürzen, vielleicht das habsburgische Erbe aufzuteilen. Das gelang ihnen nicht. Ich behauptete Österreich, Böhmen und Ungarn. Ich blieb. Und mit jedem Kriegsjahr wuchs meine Erfahrung. Im Jahr 1745 wurde mein Gemahl Franz Stephan schließlich zum römisch-deutschen Kaiser gewählt. Damit kehrte die Kaiserwürde in unsere Familie zurück. Nun im Haus Habsburg-Lothringen. Nach außen war Franz der Kaiser. Doch in den habsburgischen Ländern war ich die entscheidende Kraft. Ich wusste inzwischen, was es bedeutete, allein Verantwortung zu tragen. Der Krieg um Österreichs Zukunft hatte mich verändert. Aus der jungen Erbin war eine Herrscherin geworden, die Niederlagen kannte und trotzdem standhielt. Ich hatte gelernt, dass man manchmal ein Land verlieren muss, um ein Reich zu retten. Aber ich hatte auch gelernt, dass ein verlorenes Land wie eine offene Wunde bleibt. Schlesien sollte mich mein Leben lang begleiten. Nach den ersten Kriegsjahren wusste ich, dass ich nicht mehr dieselbe Frau war wie am Tag des Todes meines Vaters. Der österreichische Erbfolgekrieg hatte mir gezeigt, wie schnell Europas Mächte zuschlagen, wenn sie Schwäche vermuten. Ich hatte Schlesien verloren, aber mein Reich behauptet. Ich hatte gelernt, dass eine Herrscherin nicht nur durch Geburt entsteht, sondern durch Entscheidungen, Niederlagen und die Fähigkeit, nach einem Schlag wieder aufzustehen. Gleichzeitig war ich nicht nur Regentin, ich war Ehefrau und Mutter. Zwischen 1738 und 1756 brachte ich 16 Kinder zur Welt. Diese Zahl allein klingt gewaltig, aber sie sagt nicht alles. Jedes Kind bedeutete Hoffnung, Sorge, dynastische Planung und persönliche Bindung. Ich liebte meine Familie, doch ich konnte sie nie nur privat betrachten. In einem Herrscherhaus sind Kinder auch Zukunft, Bündnis und Politik. Mein Tageswerk war schwer. Ich musste Audienzen halten, Schreiben lesen, Berichte prüfen, Ratgeber anhören, Entscheidungen treffen und zugleich Mutter sein. Die Habsburger Monarchie war groß und widersprüchlich. Böhmen, Ungarn, Österreich, die österreichischen Niederlande, italienische Gebiete und viele weitere Länder hatten eigene Rechte und Traditionen. Ich konnte nicht einfach befehlen, als wäre alles ein einziger gleichförmiger Staat. Ich musste verstehen, wie verschieden meine Länder waren und trotzdem eine stärkere gemeinsame Ordnung schaffen. Franz Stephan blieb an meiner Seite. Ich liebte ihn und seine Gegenwart bedeutete mir viel. Doch in der täglichen Regierung lag die Verantwortung vor allem bei mir. Er interessierte sich für Finanzen, Wirtschaft, Naturwissenschaften und persönliche Unternehmungen, während ich die politische Last trug. Nach außen war er seit 1745 Kaiser. In der Wirklichkeit meiner Erblande aber wusste jeder, dass ich die entscheidende Herrscherin war. Ich begann, den Staat genauer zu betrachten. Der Krieg hatte gezeigt, wo unsere Schwächen lagen. Zu wenig Geld, zu langsame Verwaltung, zu uneinheitliche Strukturen, zu schwache militärische Vorbereitung. Wenn Österreich gegen Preußen bestehen wollte, durfte es nicht nur auf alte Würde vertrauen. Es musste besser organisiert werden. Ich erkannte, dass Frömmigkeit, Herkunft und dynastisches Recht allein kein Reich retten. Ein Reich braucht Beamte, Einnahmen, Soldaten, Schulen, Ordnung und verlässliche Informationen. Dabei blieb ich streng katholisch und tief vom Pflichtgefühl geprägt. Ich verstand meine Herrschaft als Aufgabe vor Gott. Aber gerade deshalb wollte ich nicht träge regieren. Ich sah mich als Mutter meiner Kinder, aber auch als Mutter meiner Länder. Dieser Gedanke war nicht weich. Eine Mutter schützt, sorgt, erzieht und straft, wenn sie es für notwendig hält. So dachte ich auch über Herrschaft. Meine Rolle war voller Gegensätze. Ich konnte warmherzig sein und hart entscheiden. Ich konnte Tränen um ein Kind vergießen und am selben Tag über Steuern, Soldaten oder Bündnisse sprechen. Ich konnte Familienglück suchen und zugleich Ehen meiner Kinder nach den Interessen der Dynastie planen. Das mag kalt wirken, aber in meiner Welt war es Teil der Verantwortung. Aus der jungen Frau, die ihr Erbe verteidigen musste, wurde nun eine Staatslenkerin. Ich wollte nicht nur überleben. Ich wollte mein Reich erneuern, damit es künftige Kriege besser bestand. Die Niederlage um Schlesien hatte mich verletzt, aber sie hatte mir auch eine Aufgabe gegeben. Österreich musste stärker, geordneter und moderner werden. Genau dort begann der nächste große Abschnitt meiner Herrschaft. Nach den Kriegen verstand ich deutlicher denn je, ein Reich kann nicht nur von Tradition leben. Alte Rechte, ehrwürdige Titel und feierliche Zeremonien mögen Eindruck machen, aber sie zahlen keine Soldaten. Sie ordnen keine Verwaltung und sie schützen keine Grenzen. Wenn Österreich gegen Preußen und andere Mächte bestehen wollte, musste mein Reich innerlich stärker werden. Deshalb begann ich zu reformieren. Ich wollte Ordnung schaffen, wo zu viel Zufall herrschte. Die habsburgischen Länder waren über Jahrhunderte gewachsen, geerbt, verbunden und verteidigt worden. Doch gerade diese Geschichte machte sie schwer zu regieren. Jedes Land hatte eigene Rechte. Eigene Stände, eigene Verwaltung und eigene Gewohnheiten. Ich konnte diese Vielfalt nicht einfach auslöschen, aber ich wollte sie so ordnen, dass der Staat handlungsfähiger wurde. Besonders wichtig waren Finanzen und Verwaltung. Ein Herrscher, der nicht weiß, wie viel Geld er einnimmt, wie viele Männer er ausheben kann und welche Behörden wirklich funktionieren, regiert im Nebel. Ich ließ Behörden umgestalten, Aufgaben genauer verteilen und Einnahmen besser erfassen. Der Staat sollte nicht mehr nur auf persönliche Beziehungen und alte Privilegien angewiesen sein. Er sollte verlässlicher, berechenbarer und stärker werden. Auch das Militär musste erneuert werden. Der Verlust Schlesiens hatte gezeigt, dass Preußen gefährlich diszipliniert, schnell und gut organisiert war. Wenn ich gegen Friedrich den Großen bestehen wollte, brauchte ich nicht nur Tapferkeit, sondern Ausbildung, Versorgung und Struktur. Soldaten kämpfen nicht allein mit Mut. Sie brauchen Waffen, Führung, Nahrung, Kleidung und einen Staat, der sie tragen kann. Ein besonders wichtiger Bereich wurde die Bildung. Ich war überzeugt, dass ein Reich nicht nur fromme Untertanen, sondern auch besser unterrichtete Menschen brauchte. Im Jahr 1774 wurde die allgemeine Schulordnung erlassen. Sie sollte den Unterricht ordnen und den Zugang zur Bildung verbessern. Kinder sollten lesen, schreiben, rechnen und religiös unterwiesen werden. Das war kein moderner Freiheitsgedanke im heutigen Sinn, sondern ein staatlicher Ordnungswille. Aber es veränderte viel. Wer ein Reich erneuern will, muss bei den Kindern beginnen. Auch im Rechtswesen und in der Verwaltung des Alltags griff ich ein. Ich wollte Willkür begrenzen, Verfahren ordnen und die Untertanen stärker in eine gemeinsame staatliche Ordnung einbinden. Dabei blieb ich keine Revolutionärin. Ich glaubte an Rang, Pflicht, Religion und monarchische Autorität. Aber ich sah, dass eine Monarchie nur bestehen kann, wenn sie sich verbessert. Stillstand ist manchmal gefährlicher als Veränderung. Meine Reformen waren nicht immer beliebt. Adelige, Stände, lokale Machthaber und alte Einrichtungen gaben Macht nicht gern ab. Jeder Eingriff in Privilegien erzeugte Widerstand. Ich musste also vorsichtig und zugleich entschlossen handeln. Zu schnelle Veränderung konnte gefährlich sein, zu langsame Veränderung nutzlos. Herrschaft bedeutete, das richtige Maß zu finden. Ich sah mich nicht als Zerstörerin der alten Ordnung. Ich sah mich als ihre Retterin. Gerade weil ich das Haus Habsburg bewahren wollte, musste ich es verändern. Mein Reich sollte nach den Demütigungen der Kriegsjahre nicht schwächer, sondern widerstandsfähiger werden. So wurde aus meiner Herrschaft nicht nur eine Geschichte von Kriegen und Kindern, sondern auch eine Geschichte des Staatsumbaus. Ich wollte ein Österreich schaffen, das nicht nur durch Erbe zusammengehalten wurde, sondern durch Verwaltung, Schule, Heer und Pflicht. Denn ich hatte gelernt, eine Krone verteidigt man nicht nur auf dem Schlachtfeld. Man verteidigt sie auch in Amtsstuben, Klassenzimmern und Gesetzbüchern. Wenn es einen Gegner gab, der meine Herrschaft wie ein Schatten begleitete, dann war es Friedrich II. Von Preußen. Er war klug, ehrgeizig, entschlossen und gefährlich. Viele nannten ihn später Friedrich den Großen. Für mich blieb er vor allem der Mann, der mir Schlesien entrissen hatte. Sein Angriff im Jahr 1740 war nicht nur ein militärischer Schlag gewesen. Er war eine Demütigung, eine Verletzung meines Rechts und ein Zeichen dafür, dass Preußen bereit war, die Ordnung Europas zu verändern. Ich vergaß Schlesien nie. Manche Verluste verblassen mit der Zeit, dieser nicht. Schlesien war reich, wichtig und strategisch wertvoll. Es war ein Land, das zu meinem Erbe gehört hatte und das ich nicht freiwillig aufgab. Nach außen musste ich Verträge schließen und Realitäten anerkennen. Innerlich blieb der Wunsch, diesen Verlust eines Tages rückgängig zu machen. Preußen war anders als Österreich. Es war kleiner, straffer, militärischer, stärker auf Disziplin und schnelle Entscheidung ausgerichtet. Mein Reich war größer, vielfältiger und schwerer zu bewegen. Ich herrschte über Länder mit eigenen Rechten, Sprachen und Traditionen. Friedrich konnte seinen Staat oft wie ein scharfes Werkzeug einsetzen. Ich musste ein ganzes Geflecht führen. Gerade deshalb waren meine Reformen so wichtig. Ich wollte Österreich fähig machen, diesem neuen preußischen Gegner standzuhalten. In der europäischen Politik musste ich lernen, alte Feindschaften neu zu bewerten. Lange war Frankreich der große Gegner des Hauses Habsburg gewesen, doch die Welt veränderte sich. Wenn Preußen zur Hauptgefahr wurde, musste auch die Bündnispolitik anders gedacht werden. So kam es zur Annäherung an Frankreich, einem Schritt, der früher beinahe undenkbar gewesen wäre. Machtpolitik verlangt manchmal, dass man nicht an alten Gewohnheiten festhält, sondern erkennt, wo die wirkliche Bedrohung liegt. Diese Neuordnung Europas führte schließlich zum Siebenjährigen Krieg, der 1756 begann. Wieder stand Friedrich im Zentrum. Wieder ging es um Schlesien, um Preußens Aufstieg und um die Frage, welche Macht im deutschen Raum künftig den Ton angeben würde. Ich hoffte, mit Verbündeten Preußen zurückzudrängen. Frankreich, Russland und andere Kräfte standen zeitweise gegen Friedrich. Auf dem Papier wirkte das stark. In der Wirklichkeit aber ist Krieg selten so gehorsam wie ein Plan. Der Siebenjährige Krieg wurde lang, teuer und grausam. Schlachten wurden gewonnen und verloren, Armeen erschöpften sich, Länder litten und Europa kämpfte nicht nur auf einem Schauplatz. Der Krieg griff weit über Mitteleuropa hinaus. Er wurde zu einem weltweiten Konflikt der Großmächte. Für mich blieb Schlesien der offene Punkt. Doch trotz aller Opfer gelang es nicht, Friedrich dauerhaft zu besiegen. Im Frieden von Hubertusburg im Jahr 1763 blieb Schlesien bei Preußen. Das war bitter. Ich musste anerkennen, dass mein größter Wunsch unerfüllt blieb. Aber Österreich war nicht zerbrochen. Mein Reich hatte standgehalten, meine Reformen gingen weiter und ich hatte gezeigt, dass Habsburg trotz Verlusten eine Großmacht blieb. Friedrich hatte mir Schlesien genommen, doch er hatte mir auch eine Lehre aufgezwungen. Wer in Europa bestehen will, darf sich nie allein auf Tradition verlassen. Macht muss täglich erneuert werden, durch Heer, Verwaltung, Bündnisse, Geld und den Willen, aus Niederlagen zu lernen. Ich war Herrscherin eines großen Reiches, aber ich war auch Mutter von 16 Kindern. Diese beiden Rollen ließen sich in meinem Leben nie sauber trennen. In einer gewöhnlichen Familie bedeutet ein Kind Hoffnung, Freude, Sorge und Zukunft. In meiner Familie bedeutete ein Kind all das und zusätzlich Politik. Jeder Sohn, jede Tochter konnte ein Bündnis festigen, einen Frieden sichern oder eine Dynastie stärken. Ich liebte meine Kinder, aber ich erzog sie nicht für ein privates Glück. Das klingt hart, doch in meiner Welt war es selbstverständlich. Das Haus Habsburg hatte über Jahrhunderte durch Heiraten Macht gewonnen. Andere Fürstenhäuser führten Kriege, wir führten auch Ehen. Ein gut geschlossener Bund konnte manchmal mehr erreichen als eine Armee. Ich wusste, dass meine Kinder eines Tages nicht nur für sich selbst leben würden, sondern für das Reich. Mein ältester überlebender Sohn Josef wurde früh auf eine besondere Rolle vorbereitet. Nach dem Tod meines geliebten Franz Stephan im Jahr 1765 wurde Josef römisch-deutscher Kaiser und mein Mitregent. Doch zwischen uns lagen Spannungen. Er war ungeduldig, aufklärerisch, schneller, radikaler und oft überzeugt, dass Veränderung stärker sein müsse, als ich es zulassen wollte. Ich verstand Reformen, aber ich fürchtete Überstürzung. Josef wollte manches brechen, was ich nur vorsichtig formen wollte. Wir liebten einander, aber wir stritten über Herrschaft. Mein Sohn Leopold erhielt später die Toskana und wurde dort zu einem fähigen Regenten. Andere Kinder starben früh und jeder Verlust traf mich. Eine Herrscherin darf nicht nur zählen, welche Kinder politisch nützlich sind. Eine Mutter erinnert sich an Gesichter, Stimmen und Krankheiten. Die Pocken, die in Europa immer wieder wüteten, bedrohten auch meine Familie. Krankheit war kein fernes Schicksal der Armen. Sie drang auch in die Paläste ein. Besonders bekannt wurde meine Tochter Maria Antonia, die später als Marie Antoinette in die Geschichte einging. Sie war lebhaft, charmant und jung, als sie für das wichtigste Bündnis bestimmt wurde, die Verbindung mit Frankreich. Jahrhundertelang waren Habsburg und Frankreich Gegner gewesen. Nun sollte eine Ehe diese alte Feindschaft in ein Bündnis verwandeln. Maria Antonia heiratete den französischen Dauphin, den späteren König Ludwig XVI. Für mich war diese Ehe politisch bedeutend, aber menschlich schwer. Ich schickte meine Tochter in ein fremdes Land, an einen Hof voller Intrigen, Erwartungen und Gefahren. Ich schrieb ihr Briefe, mahnte sie, warnte sie, erinnerte sie an Pflicht, Anstand, Frömmigkeit und politische Vorsicht. Ich wusste, dass eine junge Frau in Versailles nicht nur Tochter, Ehefrau und Königin sein würde. Sie würde Symbol sein. Und Symbole werden geliebt, benutzt und gehasst. Ich verlangte viel von meinen Kindern, vielleicht zu viel, aber ich lebte in der Überzeugung, dass Dynastie Verantwortung bedeutet. Meine Töchter wurden nicht erzogen, um frei zu wählen. Sie wurden erzogen, um Häuser zu verbinden. Meine Söhne wurden nicht erzogen, um bequem zu leben. Sie sollten regieren, verwalten, schützen und fortsetzen, was ich verteidigt hatte. So wurde meine Familie zu einem Netz über Europa, Neapel, Parma, Frankreich, die Toskana, Wien, überall wirkten meine Kinder oder ihre Verbindungen. Doch je älter ich wurde, desto deutlicher spürte ich den Preis. Eine Mutter, die ihre Kinder in die Welt der Macht schickt, behält sie nicht wirklich bei sich. Sie gibt sie fort, an Höfe, Verträge und Schicksale, die sie nicht mehr ganz kontrollieren kann. Ich hatte mein Reich durch Kriege verteidigt und durch Reformen gestärkt. Doch auch meine Kinder waren Teil meines Werkes. In ihnen sollte Habsburg weiterleben. Und gerade darin lag meine größte Hoffnung und meine größte Verletzlichkeit. Nach dem Tod meines geliebten Franz Stephan im Jahr 1765 veränderte sich mein Leben tief. Ich trug von da an oft schwarz und die Trauer wurde ein sichtbarer Teil meiner Person. Franz war nicht nur mein Gemahl gewesen, sondern der Mensch, an den ich mein Herz gebunden hatte. Ich hatte Kriege erlebt, politische Demütigungen, Sorgen um Kinder und die Last eines Reiches. Doch sein Tod traf mich an einer Stelle, die keine Herrscherwürde schützen konnte. Trotzdem zog ich mich nicht aus der Macht zurück. Mein Sohn Josef wurde Mitregent, doch ich blieb die entscheidende Gestalt der Monarchie. Zwischen uns gab es immer wieder Spannungen. Josef wollte schneller reformieren, stärker eingreifen, radikaler verändern. Ich verstand seinen Drang, aber ich misstraute seiner Ungeduld. Ein Reich wie meines konnte man nicht behandeln wie eine Maschine, an der man nur die richtigen Schrauben drehen musste. Es bestand aus Menschen, Gewohnheiten, Glauben, Rechten und Ängsten. Wer zu schnell verändert, kann zerstören, was er verbessern will. In meinen letzten Jahren wurde ich schwerer, müder und kränker. Die Arbeit, die vielen Schwangerschaften, die Kriege, die Sorgen und die Trauer hatten ihre Spuren hinterlassen. Doch mein Pflichtgefühl blieb. Ich hatte nie geglaubt, dass Herrschaft ein persönliches Vergnügen sei. Für mich war sie Aufgabe, Last und Verantwortung vor Gott. Ich wollte mein Reich nicht glänzender hinterlassen, sondern fester, geordneter und widerstandsfähiger. Am 29. November 1780 starb ich in Wien. Ich war 63 Jahre alt. Mein Leben hatte in einem Hof begonnen, der mich zwar zur Erbin machte, aber nicht vollständig auf die Härte der Macht vorbereitete. Es endete nach 40 Jahren Herrschaft, in denen ich das Haus Habsburg durch Krieg, Reform, Mutterschaft und politische Erneuerung geführt hatte. Ich hatte Schlesien verloren und dieser Verlust blieb eine Wunde. Aber ich hatte das Reich bewahrt. Ich hatte Verwaltung, Schule, Finanzen und Heer verändert. Ich hatte das Haus Habsburg-Lothringen begründet und meine Kinder an die Höfe Europas gesandt. Ich war Mutter von 16 Kindern und zugleich Mutter einer Monarchie, die ohne Erneuerung zerbrochen wäre. Mein Vermächtnis ist nicht einfach. Ich war fromm, streng, fürsorglich, machtbewusst und manchmal hart. Ich glaubte an Ordnung, Rang und Pflicht. Ich war keine Revolutionärin, aber ich verstand, dass ein altes Reich nur überlebt, wenn es sich verändert. Vielleicht liegt genau darin meine Bedeutung. Ich bewahrte, indem ich erneuerte. Wenn man sich an mich erinnert, dann nicht nur als Kaiserin, nicht nur als Mutter Marie Antoinettes, nicht nur als Gegnerin Friedrichs des Großen. Erinnert euch an mich als die Frau, die ihr Erbe nicht kampflos preisgab. Als junge Herrscherin wurde ich unterschätzt. Als alte Herrscherin wusste Europa, dass mein Wille ein Reich getragen hatte. Und vielleicht bleibt als Schlussgedanke dieser Satz: Eine Krone wird vererbt. Doch Größe entsteht erst, wenn man sie in der Stunde der Gefahr verteidigt. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.